ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Zum 100-jährigen Jubiläum des Hörspiels hören wir 100 Stücke. Und meine Freude ist, das zusammen machen zu dürfen mit dir,
Nora Gomringer.
Und ich bin Jörg Albrecht. Und wir gehen jetzt ins Museum.
Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche. Eine Produktion von Christoph Buggert, Regie Katharina Bieler. Und eben gar nicht 100 Jahre alt, sondern ja, ein paar Jahre nur, 2018, also auch anzusehen als Zeit vor der Pandemie vielleicht.
Ne? Ja.
Wir müssen ja quasi die Welt schon scheiden zwischen Post und Prä und so weiter. Das Liquid Penguin Ensemble hat diese Produktion als Auftragsarbeit realisiert und die Erstausstrahlung war 2018 auch im Saarländischen Rundfunk. Tja.
Wir gehen ins Museum.
Wir gehen ins Museum.
Der Geräusche.
Das fand ich spannend. Das fand ich einen guten Ansatz.
Ja.
Man versucht eine Biografie nachzuvollziehen, indem man eben, als würde man ein Museum besuchen, nicht so ganz zu den normalen Öffnungszeiten, aber wir gehen da hinein und jeder Raum enthält Geräusche, Erinnerungen dadurch. Und über diese Macht, die Geräusche haben und den tiefen psychischen Eindruck, den sie hinterlassen. Und vor allem die Geräusche des Krieges, die sich einprägen.
Also es ist eine Biografie,
in
der wir eigentlich folgen. Oder ein Mann, der diese Geräusche wieder
erlebt hat, die in ihm, wir sagen ja immer, getriggert werden.
Genau.
Und in dem Fall stimmt das richtig auch, dass also das Geräusch eine ganze Erzählung dann wieder frei liegt.
Ja. Und auch Zwillinge hat. Das fand ich eine ganz schöne Geschichte. Also dass er im Grunde, es gibt den sogenannten idiotischen Zwillingseffekt, wie das im Stück heißt. Also dass das Geräusch eben eigentlich ein anderes ist, aber trotzdem das frühere triggert.
Okay, und dass man das eine hört und an das andere erinnert ist, aber die eben in der Klangperzeption zusammengehören. Ja, das ist gut. Ja. Dieses intensive Beschreiben, das ist was in dem Stück spannend ist. Dass jemand so intensiv Auskunft geben kann über das, was er hört. Nuanciert und klar.
Ein Highlight war für mich eigentlich, wie die Geräusche Eigenleben entwickeln. Also das fand ich soundtechnisch im Hörspiel auch nicht ganz überzeugend, aber so philosophisch. Also sie haben ein Eigenleben und es wird an einer Stelle, glaube ich, gesagt, sie versammeln sich an einem Punkt im Jahr, an einem Ort und hören den geschundenen Geschwistern zu. Und dass diese Geräusche irgendwie auch wie so Personen sind, das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber habe mich immer gefragt, wäre das nicht so der Ausgangspunkt gewesen und wo hätte das Stück vielleicht noch landen können, wenn es da einfach weitergegangen wäre.
Aber auch wichtig, also es ist ein Stück über den Krieg und über die Erfahrungen, die ein einzelner Mensch, die Erfahrungen wie Wunden, also quasi davon mitgenommen hat und die ihn prägen und sein Leben prägen. Und es fällt auch hier dieser Satz, nie wieder darf das passieren.
Ja.
Und in eine Zeit wie jetzt gestellt ist das natürlich ein Satz, der uns mit der Vergangenheit verbindet und dem Jetzt und der Zukunft verpflichtet. Und ich fand das noch ganz gut. Also für mich war es ein bisschen rätselhaft, weil ich habe mich dann gefragt, geht das auch für mich, dass es ein Museum ist, das man besucht? Wenn das ganz stark durchkonzeptioniert wäre, dann hätte mich das mehr gereizt. Das Museum im Kopf hat alles gespeichert und das ist der Satz dafür. Denn eigentlich gehen wir wahrscheinlich ja durch ein Gehirn.
Ja.
Letztlich wird ja auch der Mensch befragt. Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche.
Ton ab.
Ja. Also los. Gehen wir rein.
Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche.
von Christoph Bugert.
Raum 1.
Raum 1.
Das kann nicht stimmen. Weit weg, hat er immer gesagt. Dumpf. Einmal hat er die Formulierung fernes Grollen benutzt.
Bloß vor Ort, da wo das Geräusch herkam, dürfte es laut zugegangen sein, sogar sehr laut. Eine extreme Belastung der Trommelfelle. Über 30 Kilometer war die Aufregung der Luftmoleküle zu spüren, besonders nachts.
Wie eine Drohung hörte es sich an. Noch ist Zeit. Überleg dir gut, was du machst.
Den Regisseur hat er später gebeten, das Detail ernst zu nehmen. Gerade dieses Detail.
Wenn Sie wünschen, besorge ich eine Tonbandkopie. Ich habe Zugang zum Geräuscharchiv meines Senders.
Nicht nötig, hat der Jüngere geantwortet. Ich denke, ich habe verstanden.
Uff! So ungefähr. Uff, uff, uff. Und uff. Und uff, uff. Manchmal dicht hintereinander. Dann kleine Pausen dazwischen. Mal kürzer, mal länger. Als stürzt ein Meteorit in einen Riesenberg Watte. Viele Meteoriten, ein Meteoritenschwarm. Die Geschütze waren die ganze Nacht zu hören. Mehrere Nächte.
Tagsüber war der Weg versperrt. Wahrscheinlich gab es Ablenkung durch andere Geräusche.
Das brachte die Moleküle durcheinander. Sie mussten mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Nachts war die Luft frei.
Nachts wurde die Luft zum Komplizen eines einzigen Geräuschs. Kann man es so sagen?
Das Wuff-Geräusch gelangte bis in unsere Stadt, obwohl die Front vorübergehend zum Stillstand gekommen war. Bis heute höre ich es. Jahrzehnte sind vergangen. Trotzdem höre ich es.
Die heilende Kraft des Vergessens. Sowas hält er für Schwachsinn. Reine Illusion, behauptet er.
Es gibt Wunden, die heilen nie. Sogar vor dieser Plattitüde schreckt er nicht zurück.
Allerdings findet er es überflüssig, dauernd an der Vergangenheit rumzudoktern. Besser, man nimmt sich vor, nie wieder. Nie wieder darf das passieren.
Beeinflussen können wir die Erinnerung sowieso nicht. Sie entscheidet alleine, was sie aufbewahrt. Und was sie für immer löscht. Wir werden gar nicht gefragt. Das Wuff ist gespeichert, irgendwo in meinem Kopf. Es lässt sich nicht abschalten.
Das Gleiche gilt für das Klingeln an der Wohnungstür. Für den Wasserkrug von Frau Fiebrock. Für das Kreischen von Frau Bahre.
Es ist sogar noch seltsamer. Die Erinnerung verlagert Geräusche nach außen. Das Wuff zum Beispiel ist 30 Kilometer weit weg.
Wenn es sich meldet, befindet er sich wieder in der Wohnung seiner Kindheit, in einer Kleinstadt in Hinterpommern. Die Mutter öffnet das Fenster, er hört es. Verstehen Sie, hat er dem Regisseur gesagt, es handelt sich um einen Vergangenheitstick. Immer wenn ich an damals denke, ist es da, weit weg. Nicht allzu laut.
Trotzdem spürt man die Gefahr.
Wo das Geräusch herkam, da musste die Hölle los sein. Ein Tier mit Eisenzähnen, das langsam durchdreht und jeden zerfetzt. Nur wer sich rechtzeitig in Sicherheit bringt, wird überleben.
Wieso eigentlich besichtigt er die Vergangenheit nicht alleine? Wieso braucht er uns als Begleitung?
Er redet sich ein, dass er jede Form von Erinnerungskult hasst. Angeblich schüttelt es ihn, wenn er auf Zeitzeugen trifft, die andere mit ihren Erlebnissen erpressen. Wen interessiert das heutzutage noch?
Nur wenn mehrere...
Er meint, dann geht es nicht um ihn, sondern um irgendjemand.
Und das Drumherum, hat der Regisseur gefragt. Was ist vorher passiert? Was danach?
Das können wir uns sparen. Die Szene, die Sie inszenieren werden, enthält alles.
Er sitzt mit seinen vier Geschwistern im Kinderzimmer. Plötzlich kommt die Mutter rein.
Morgen geht es los. Wir haben es oft genug geprobt. Eure Rucksäcke sind gepackt, jeder zieht drei Mäntel übereinander an. Draußen sind minus 20 Grad.
Zum Glück liegt der Bahnhof ganz in der Nähe. Hin und wieder fahren noch Züge. Bestimmt sind sie hoffnungslos überfüllt.
Wenn es gut geht, werden zwei, drei Leerwaggons drangehängt. Das ist unsere Chance. Die meisten Nachbarn wollen hierbleiben. Sie glauben, es kommt nicht bis zu uns. Und wir? Hat sein Bruder Michael gefragt. Warum wir?
Da ist sie zum Fenster gegangen und hat es geöffnet. Es war spät abends. Auch Kinder blieben damals lange wach, wegen der Fliegerangriffe. Die kamen selten vor Mitternacht.
Hört ihr es? Hat sie gefragt.
Raum 2.
Kurz, kurz, lang, Frau Fiebrock. Lang, lang, kurz, Ehepaar Gare. Kurz, lang, kurz, Pastor Möller. Lang, kurz, lang, Familie. Familie Penzel. Die Zeit blieb für einige Sekunden stehen, wenn es an der Wohnungstür klingelte. Jeder fragte sich: Bin ich gemeint? Erst nachdem das geklärt war, lief die Zeit weiter. Als Flüchtlingsfamilie mussten wir froh sein, dass wir überhaupt irgendwo untergekommen waren. Man konnte ja weghören, wenn die vielen Menschen in der kleinen Wohnung einem auf den Geist gingen.
Aber das Museum im Kopf hat alles gespeichert.
Das ist Frau Fiebrock, die in der Gemeinschaftsküche ihren Waschkrug leert. Wieder und wieder. Und ihn sofort danach füllt. Wieder und wieder. Weil sie einmal pro Stunde kontrollieren will, was die anderen machen. Oh, das ist Frau Gahle, die übertrieben aufkreischt, wenn ihr Mann aus dem Bad kommt, bloß mit Handtuch bekleidet. Jeder soll mitkriegen, er steht ihm schon wieder. Das ist Pastor Möller. Vier oder fünfmal pro Nacht schlurft er zum Klo. Und jedes Mal legt er eine Tropfenspur über den Flur.
Da lebten sie schon in Bremen. Ein paar Jahre später. Für eine siebenköpfige Familie waren die zweieinhalb Zimmer immer noch zu eng. Sein Kinderbett stieß ans Fußende des Elternbetts. Er spürte das Ruckeln.
Was macht er mit ihr? Warum weint sie? Versuchen Sie, so authentisch wie möglich zu bleiben, hat er dem Regisseur empfohlen. Dann spürt jeder, was Sache ist.
Wie sollte der junge Mann das hinkriegen? Er kannte sich mit sowas nicht aus.
Was meinst du?
Zum Beispiel, dass man alles zurücklassen muss. Die Möbel, die Teppiche, das eigene Bett. Die Bilder an der Wand, die Lampen, die Spielsachen.
Umzüge hat es immer gegeben.
Das ist nicht dasselbe. Wer umzieht, packt ein, was er liebt. Wenn die Wohnungstür zufällt und alle vertrauten Dinge bleiben drinnen, dann ist das eine Art Kurzschluss. Keine Ahnung, was man sieht, wenn das Licht wieder angeht.
Verstehst du? Nie mehr trifft er die gleichaltrigen Freunde. Die Schaukel im Hof, der Garten, alles weg.
Auch Helga Töwe, in der Wohnung unter uns. Einmal hat sie mir ihr Pipi gezeigt.
Und dann lag die CD in der Post. Natürlich hat er die Inszenierung sofort angehört. Es stimmte nichts.
Der Regisseur verteidigte sich am Telefon. Ich weiß, Sie haben an schweres Frontgeschütz gedacht, zig Kilometer entfernt. Das hat nichts gebracht. Es klang zu harmlos, als würden irgendwo in der Landschaft Kartoffeln abgeladen. Am besten, Sie hören ein zweites Mal rein, mit etwas Abstand. Dann merken Sie, ich musste so entscheiden.
4 Tage danach, der nächste Anruf. Hat der Eindruck sich geändert?
Nein. Was ich höre, ist Maschinengewehrfeuer, wenige Straßenecken entfernt. Wenn das Kampfgeschehen so nah ist, kann niemand mehr fliehen. Besser, man versteckt sich im nächsten Keller. Die Inszenierung ist eine Fälschung.
Raum 3.
Die hölzernen Telegrafenmasten neben dem Bahndamm am kleinen Galgenberg.
Wo befinden wir uns?
Nach einem Umweg über die Ostsee, dann über Lübeck, Hamburg, Magdeburg, sind sie in Halle an der Saale gelandet, bei den Eltern der Mutter. Der Vater war verschollen.
Drähte wie Notenlinien. 5 Meter über den Köpfen.
Wie ein Ohr gegen das Holz presste, konnte die telefonierenden Stimmen hören. Bloß meine Schwester Elisabeth hat verstanden, was die Leute sagten.
Euer Haus in Stargard steht noch.
Seid ihr bald zurück?
Im Vorgarten gibt es einen Bombentrichter.
Alle Fensterscheiben kaputt, die Gardinen hängen nach draußen.
Die russischen Soldaten benutzen Wörter, die niemand kennt.
Und Helga Töwe?
Die lebt.
Sie fragt nach dir.
Der verantwortliche Redakteur meldete sich. Du hast einen meiner besten Mitarbeiter gekränkt. Fälschung? Was für ein Wort! Musste das sein? In deinem Fall hat er sich besondere Mühe gegeben.
Nie mische ich mich ein. Diesmal geht es um etwas, das keiner beeinflussen kann. Das Geräusch sitzt in meinem Kopf seit Jahrzehnten. Wer es ändert, verharmlost die Geschichte.
Worum handelt es sich denn? Hat der Redakteur gefragt. Um das Geräusch selbst? Oder um das, was es für dich bedeutet?
Raum 4? Die Nacht im Hotel Colón in Lissabon? Auf gut Glück lauscht er an der Zimmerwand. Mal sehen, was nebenan passiert.
Die Frau stöhnt, wimmert, keucht, endlos und immer wieder.
Fast eine Stunde lang.
Wovon Männer träumen? Gier. Eine nicht zu zähmende Gier.
Von Neid zerfressen kann er bis zum Morgengrauen nicht einschlafen.
Am nächsten Vormittag?
Er sitzt in einem Sessel neben der Rezeption, um auf sein Taxi zu warten.
Da habe ich es mitbekommen. Ein Stammgast des Hauses war im Bad ausgerutscht. Mit gebrochener Hüfte, mit zertrümmertem Schenkelhals.
Vor Schmerzen, stöhnend und wimmernd.
Brauchte er fast eine Stunde, bis er das Nachttischtelefon erreichte.
Nichts anderes war durch die Wand zu hören.
Noch Tage später hatte ich das Gefühl, ich muss mich irgendwo entschuldigen.
A1 östlich, Dortmund zwischen Köln, Bucklemünd und Kreuz Leverkusen West, 4 Kilometer.
Rückfahrt von einer Dienstreise.
Raum 5.
Zwischen Köln und Frankfurt, gegen 2 Uhr nachts. Das Hindernis stand quer auf der Autobahn. Ein Geländewagen mit Anhänger. Die Verkehrspolizisten haben sofort versichert, sie hatten nicht die geringste Chance.
Warum gehört das hierher?
Das Zwillingsgeräusch. Wenn das eine sich meldet, stellt das zweite sich ein.
Aber...
Der andere Knall war während der Flucht über die Ostsee zu hören. Die Mutter hatte Schiffsplätze ergattert. Erstaunlicherweise ging das leicht. 2 Tage vorher war die Gustloff gesunken. Alle hatten Angst vor den U-Booten.
Der Marinekutter sollte in letzter Sekunde eine Wunderwaffe testen. Die Flüchtlinge, die man mitnahm, schliefen auf dem Boden der Kapitänskajüte. Plötzlich der Schlag.
Ein Torpedo?
Das war der erste Gedanke. Aber es musste eine harmlosere Ursache geben. Schwimmender Mast, riesige Eisscholle. Genau weiß ich es bis heute nicht. Ich war mit was anderem beschäftigt.
Nämlich?
Erwachsene stinken, wenn sie Angst haben. Sekundenschnell füllten Schweißmoleküle den Raum bis unter die Decke. Wenn Ältere, denen die Kinder vertrauen, selber die Hose voll haben, dann ist... Ja, dann ist das...
Ein Riss in der Welt.
Später? Auf der Autobahn?
Da habe ich gestunken. Blick in den Rückspiegel... Von hinten kamen die Wölfe. Die Fahrertür war verbogen. Sie klemmte. Unsere Hirnzellen reagieren einwandfrei in so einem Moment. Wie der Blitz bin ich über die Handbremse geklettert und drüben ausgestiegen.
4 weitere Autos sind ineinander gekracht. Tote gab es keine, allerdings Verletzte. Er musste helfen, eine blutüberströmte Jugoslawin aus einem der Wracks zu bergen. Auf der Böschung daneben hat er gesessen.
Wer?
Na, er.
Was hat er gesagt?
Mehrmals bist du mir entkommen. Bei der Passage über die Ostsee, als der GI dich als Schutzschild verwendet hat. Dann der Mann mit dem Koffer. Hier auf der Autobahn schon wieder. Aber mach dir keine Hoffnung. Irgendwann erwische ich dich.
Was soll das? In Raum 1 waren wir doch schon.
Ein halbes Jahr später gab es eine Einladung. Die Inszenierung wurde öffentlich vorgeführt, mit anschließender Publikumsdiskussion.
Er saß zusammen mit dem Regisseur auf dem Podium. In Reihe 2 stand jemand auf.
Das Stück hat einen Fehler. Von weit entferntem Geschützfeuer ist die Rede, vor dem eine Familie fliehen muss. Ich habe Ähnliches durchgemacht. Wie Sie sehen, lebe ich noch. Bei Maschinengewehrfeuer, wie es eben zu hören war, hätten wir es nicht geschafft.
Der Regisseur neben mir wurde unruhig. Bisher war er überzeugt, er hat im Interesse des Publikums gehandelt.
Jetzt meldete sich jemand, der sich betrogen fühlte.
Du musst ihm helfen, habe ich gedacht. Auch wenn er gepatzt hat, er ist dein Partner.
Was hast du gesagt?
Ist das nicht herrlich? Neben mir sitzt ein junger Mann, der so eine Situation nicht kennt. Was Sie ansprechen, ist ein Friedenssignal. Die heutige Generation ist mit anderen Geräuschen beschäftigt.
Du kamst dir edel vor? Großzügig, kollegial?
Erst Jahre später ist mir klar geworden, auch Geräusche haben eine Ehre. Sie lügen nie. Immer sind wir es, die leichtfertig damit umgehen.
Raum 6. Das ist ebenfalls in Halle passiert. 300 Meter vom Haus der Großeltern entfernt.
Unsere Mutter hat einen Moment nicht aufgepasst. Martin, mein kleiner Bruder und ich sind ausgebüxt. Seit Tagen mussten wir im Keller hocken, ringsum Niemandsland. Die deutschen Truppen hatten sich hinter den nahen Bahndamm zurückgezogen. Die Befreier ließen auf sich warten. Plötzlich das Dröhnen von schweren Motoren.
Eigentlich wollten die beiden bloß nachsehen, was draußen los ist. Die Bahnunterführung am Ende der Straße war durch Panzersperren verrammelt. Über die Gleise robben? Das ließ sich mit einem einzigen Maschinengewehr verhindern. Irgendwie mussten die Amis auf die andere Seite kommen.
Einer der GIs hat mich gepackt und vor sich hergetragen. Die SS-Leute in der Flakstellung auf dem kleinen Galgenberg durften nicht schießen. Es sei denn, sie wollten einen deutschen Jungen erwischen.
Erst hat er gar nicht kapiert, in welcher Gefahr er sich befand.
Der Amerikaner drückte meinen Kopf gegen seine Brust, als wollte er sagen, keine Sorge, ich beschütze dich.
Deswegen konntest du das Pochen hören.
Das Herz da drinnen arbeitete wie eine Maschine.
Wahrscheinlich wusste der Mann selber nicht, wie die Sache ausgeht. Er hatte mehr Angst als du.
Dass die da drüben sich nicht wehrten, einzig und allein das hat uns gerettet. Eine Viertelstunde später waren die 9 Leute gefangen. Sie wurden abgeführt mit einer Sklavenkette um den Hals.
Auch dazu gibt es ein Zwillingsgeräusch.
Zu der Zeit lebte die Familie schon in Bremen. Der Vater war zurück. Er hatte Frau und Kinder in den Westen geholt. Ein fremder Mann hat ihn angesprochen, abends, auf dem Weihnachtsmarkt.
Willst du ein Geschenk kaufen?
Ja, für meine Brüder. Die Eltern kriegen ein selbstgemaltes Bild. Michael und Martin würden über sowas bloß lachen.
Aber du hast kein Geld. Wenn du mir hilfst, einen Koffer zu tragen, dann kannst du 2 Mark verdienen.
Also bin ich mitgegangen. Als er mich in eine unbeleuchtete Trümmerstraße führte, wie es sie noch überall gab, wurde mir mulmig. Trotzdem bin ich nicht umgekehrt.
An einer besonders dunklen Stelle hat der Kerl ihn von hinten gepackt. Sein linkes Ohr wurde gegen den Anorak gepresst. Der Reißverschluss hatte die Backe aufgeritzt. Bis heute hat er dort eine Narbe.
Es war das gleiche Geräusch. Das Herz da drinnen arbeitete wie eine Maschine.
Ich tu dir nichts. Ich will bloß unten anfassen.
Als der Mann den Griff lockerte, um den Hosenstall des Jungen zu öffnen, konnte er sich befreien.
Ich bin gerannt und gerannt, bis ich wieder unter Menschen war.
Von solchen Erinnerungen ist er nie losgekommen.
Er hat sogar welche dazu erfunden. Keiner wollte zuhören, wenn er damit anfing. Viel zu viele hatten Ähnliches erlebt. Lass es gut sein, hat man gesagt. Du bist ein Kind. Was meinst du, was wir Erwachsenen durchgemacht haben? Also dachte er, wenn ich eine Schippe drauflege, dann müssen sie zuhören.
Angeblich haben seine Mutter, seine 4 Geschwister und er in einem Hochbunker gesessen.
Raum 7.
In Nähe des Bahnhofs Zoo in Berlin.
Draußen ein nicht endender Terrorangriff. Die Betonwände zitterten und schwankten. Die ersten bekamen Atembeschwerden. Ein alter Mann wurde ohnmächtig. Der Strom fiel aus. Panik, Geschrei, Chaos.
Das heißt,
wenn ein ganzes Stadtviertel brennt, holen die Ventilatoren kaum noch Sauerstoff rein. Es gibt ihn da draußen nicht mehr.
Stattdessen überhitzt die Bunkerluft. Die Ventilatoren müssen abgeschaltet werden.
Wenn auch die Generatoren schlapp machen, herrscht Dunkelheit. Schwindelgefühle, Erstickungsanfälle. Einer nach dem anderen kippt um.
Obwohl weiter die Bomben fielen, beschloss man, den Bunker zu räumen. An den Ausgängen gab es Wasserbecken. Jedem wurde eine triefende Wolldecke zugeteilt.
Lauf los, immer geradeaus, aber pass auf. Rechts und links brennen die Häuser. Schütz vor allem die Augen, halt die nasse Decke davor.
Feuerwehrleute spritzten eine Art Dom. Als er die Townsienstraße erreichte, haben Rotkreuzschwestern ihn aufgefangen. Aber das war gelogen.
Nicht ganz. Ich habe es aus verschiedenen Erlebnissen zusammengebastelt. Die Sache mit dem Bunker und der Wolldecke stimmt, allerdings in einer anderen Stadt. Das mit dem gespritzten Wasserdom und den Rotkreuzschwestern hatte ich irgendwo gelesen. Wenn die Zuhörer geschockt schwiegen, schämte ich mich. Alles wird falsch erzählt. Fast immer wird es falsch erzählt. In der Erinnerung sind wir entweder Helden oder Opfer. Dabei stimmt keins von beiden. Man ist nichts. Überhaupt nichts.
Was soll das heißen?
Millionen haben das Gleiche erlebt. Auf den Einzelnen kommt es nicht an. Dass du keine Chance hast, irgendjemand zu sein, dass es in dem Durcheinander egal ist, völlig egal, was mit dir passiert, darüber sollte man berichten. Wer die eigenen Erlebnisse trotzdem wichtig nimmt, der verschweigt das Entscheidende. Wenn Entsetzen zum Alltag wird, dann gibt es kein Entsetzen mehr. Es ist normal geworden. Aber was soll's, wir Menschen sind so gestrickt. Nachdem alles vorbei war, hat jeder darauf gepocht, dass seine Erlebnisse was Besonderes sind. Etwas besonders Entsetzliches.
Macht er selber es denn anders?
Immerhin schickt er uns vor.
Eine Zeit lang habe ich tatsächlich gedacht, das hilft.
Raum 8. Ein Zug unterwegs. Endlich mal was Friedliches.
Nachtfahrt mit dem TGV. Von Marseille nach Straßburg. Weil er sich geschworen hat, nie mehr ein Flugzeug zu besteigen.
Über das Thema sprechen wir noch.
Musste er einen Schlafwagenabteil mieten. Irgendwann ist er aufgewacht. Um nachzusehen, wie weit der Zug schon gekommen ist, schob er die Gardine beiseite.
Die Landschaft draußen wirkte unbewohnt. Flussufer im Mondlicht. Von Silber übergossene Büsche.
So ist sie, die Stille. Das habe ich gedacht. Obwohl niemand zusieht, erledigen die Bäume, das Wasser, die Gräser ihre Pflicht. Die Pflicht, vorhanden zu sein. Auch Stille ist ein Geräusch. Ein besonders wichtiges Geräusch.
Mindestens das könnte er alleine erzählen.
Wir sind ein Teil von ihm. Der Teil, der nie Ruhe gibt.
Anhand von Regionalkarten war schnell geklärt, wo die Rhontallinie an einem Nebenfluss entlang führt. Es musste sich um den Unterlauf der Ardèche handeln. 4 Monate danach bin ich dort gewesen.
Mit Zeltplane und Wasserflasche.
Wie ein Dieb schlich er aus dem Hotel gegen 2 Uhr morgens. Den Weg zum Flussufer hatte er bei Tageslicht erkundet. Jetzt saß er zwischen den Silberbüschen.
Hin und wieder rauschte in meinem Rücken ein Zug vorbei. Wenn es sich um Güterzüge handelte, dauerte es lange, bis der Lärm verebbte. Manchmal näherte sich schon der nächste Zug, bevor der vorige verstummt war.
Aber es gab sie, die Stille. Schwarz und lautlos schoss das Flusswasser über die Ufersteine.
Die Nacht an der Ardèche hat vieles geändert. Ich habe den Museumswärter engagiert. Er sollte in Zukunft aufpassen. Auch auf euch.
Was für ein Museumswärter?
Wenn es stimmt, dass niemand mehr zuhören will, obwohl du selber nicht vergessen kannst, dann musst du dich eben zwingen. Die anderen haben ja recht. Wo kommen wir hin, wenn alle erzählen und erzählen und erzählen? Wiederholung, sinnlose, idiotische Wiederholung, Gleichmacherei, sinnlose, idiotische Gleichmacherei, das ist Krieg. Ob du überlebst, hängt nicht von dir ab. Reiner Zufall, reines Glück. Alle, die es nicht geschafft haben, könnten Schlimmeres berichten. Die mit Genickschuss, die Gehängten, Vergasten. Aber sie würden schweigen, weil Worte nicht reichen für das, was Menschen sich antun. Das Einzige, was übrig bleibt, halt endlich den Mund. Hilf lieber, dass der Wahnsinn nicht nochmal passiert.
Was war denn nun mit dem Museumswärter?
Der sollte aufpassen, dass die Erinnerungen nicht mehr rauskommen.
Bestens. Wo bleibt er denn, Aufpasser? Ich bin schwer beeindruckt.
Tut mir leid.
Diesmal saß er in einer Abhörkabine. In dem Sender, für den er viele Jahre gearbeitet hat.
Es war spät geworden. Das Funkhaus hatte sich geleert. Bloß in der Nachrichtenredaktion brannte noch Licht.
Die Serie Flüsse der Welt war ein Publikumserfolg. Die nächste Folge sollte den Mekong behandeln. Er hörte das Tonband durch, das eine Assistentin im Archiv entdeckt hatte. Eine Schmonzette aus dem Indochina-Krieg.
Ein Leutnant der fremden Legion hält eine einheimische Krankenschwester im Arm. Unter Tränen beichtet sie, dass die Familie die Beziehung nicht wünscht.
Plötzlich merke ich, mein Herz rast. Schweißausbruch, Atemnot.
Einen Notrufknopf gibt es hier nicht.
Weiße Wirbel im Kopf.
Wie soll er sich bemerkbar machen?
Was ist los? Sowas habe ich noch nie erlebt.
Die Story auf dem Tonband. Ist die schuld? Erstmal ruhig. Erstmal durchatmen.
Schalte das Zeug aus.
Heftig pumpend sitzt er vor der Bandmaschine. Nur langsam gelingt es, die Gedanken zu sortieren.
Doch. Es muss so sein. Es hängt mit der sentimentalen Story zusammen.
Lass das Tonband 10 Minuten zurücklaufen. Spiel dir die letzten Szenen nochmal vor.
Und nun hört er es.
Während der Leutnant die Krankenschwester tröstet, ist im Hintergrund das Wumm zu hören.
Mein Geliebter.
Die Luftmoleküle tragen es durch die Nacht bis ins Dschungellazarett. Das zumindest hat der andere Regisseur richtig gemacht. Vielleicht war er älter.
Wer sowas erlebt, bloß ein einziges Mal, der setzt kein Maschinengewehrfeuer ein.
Aber was war mit mir? Wieso habe ich das Geräusch beim ersten Durchhören nicht bemerkt? Hat die Handlung mich abgelenkt?
Blackout. Wenn man stundenlang Tonbänder hört, kann das vorkommen.
Welche Instanz hat trotzdem aufgepasst? Welches Organ? Das Geräusch muss an mir vorbei mit der Erinnerung Kontakt aufgenommen haben. Und die hat auf Panik geschaltet.
Früher mal. Das fällt ihm jetzt ein. Hat er das Geräusch, exakt dieses Geräusch, leichtsinnig verraten. Bei einer Podiumsdiskussion. Nun hat es sich gerecht.
Gibt es eigentlich nichts zum Lachen in deinem Museum? So richtig was zum Lachen?
Mehr als genug.
Davon können wir einiges brauchen.
Paul, habe ich gerufen. Was ist los, Paul?
Stopp!
Du musst... Warum?
Erst die Ansage.
Raum 9.
Also, wer ist Paul?
Den gab es nicht.
Wieso hast du dann nach ihm gerufen?
Am Schlusstag des Freimarkts in Bremen war ein Feuerwerk vorgesehen. Das erste seit vielen Jahren. Weil alle noch die Kriegsgeräusche im Ohr hatten, hielt man sich mit Knallfröschen, Böllern oder Kanonenschlägen zurück. Die Raketen hatten Namen wie Chrysantheme, Trauerweide, Fontäne.
Du warst dabei?
Zusammen mit meiner Mutter und mit meiner Schwester Friederike. Wir freuten uns auf die Sensation, deshalb haben wir uns vorgedrängelt. Ich glaube, wir standen in der dritten Reihe. Als es dann losging...
Ja?
Da hat irgendwas... Irgendwas in meinem Kopf. Ich dachte... Nein, ich wollte denken, das ist bloß... Aber irgendwas hat gerufen, weg, sofort weg.
Und Paul?
Natürlich habe ich gemerkt, dass die Leute über mich lachten. Auch weiter hinten, wo es größere Lücken gab, habe ich in amüsierte Gesichter gesehen. Ein 12-Jähriger...
Nur vor dem harmlosen Geknalle abhaut? Diese Blöße wolltest du dir nicht geben?
Deswegen ist dir Paul eingefallen?
Paul, habe ich geschrien. Warte, Paul, mach dir nicht ins Hemd. Das ist bloß ein Feuerwerk. Komm zurück, Paul.
Immer weiter bin ich gerannt. Aber Paul war schneller als ich. An meine Mutter und an Friederike habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Unter der Hermann-Böse-Unterführung durch. Erst auf dem Bahnhofsvorplatz habe ich angehalten. Der Kontakt zu den beiden war verloren. Bestimmt suchten sie nach mir. Weil ich kein Geld dabei hatte, musste ich schwarz mit der Straßenbahn fahren, um nach Hause zu kommen.
Du hast dich geschämt.
Wieso denn? Es ging nicht um mich, es ging um Paul. Der war der Feigling, der Freimarkt und Krieg nicht auseinanderhalten konnte. Später bei der Sache mit den Panzern habe ich den gleichen Trick verwendet. Besser, man nimmt jemand anders in Schutz. Dann fällt nicht so auf, dass man selber Schutz braucht.
Genau wie bei uns. Auch wir...
Ja, ihr seid auch eine Art Paul.
Raum 10.
Wir befinden uns in der Luft.
Ein Urlaub in Tunesien ist geplant. Seine Frau und er haben sich für den Abendflug entschieden.
Plötzlich wird mir klar, dass ich seit einer Stunde dieselbe Zeitungsseite lese. Immer dieselbe Seite. Kleinanzeigen, die mich nicht im geringsten interessieren. Ich lese und lese, ohne wirklich zu lesen.
Über dem Mittelmeer gibt es einen blutroten Sonnenuntergang. Um das Naturschauspiel besser zu sehen, drängelt eine Gruppe Jugendlicher in die rechte Kabinenhälfte. Aus heiterem Himmel rastet ihr aus.
Wie wäre es, wenn ihr auf euren Plätzen bleibt? Ist euch nicht klar, dass ihr das Flugzeug aus dem Gleichgewicht bringt?
Seine Frau ist irritiert.
Auch die Jugendlichen schütteln die Köpfe. Aber sie fügen sich.
15 Minuten später geht der Co-Pilot durch den Mittelgang. Am liebsten würde er den Mann ebenfalls anbrüllen.
Sie bleiben vorne im Cockpit und achten auf die Instrumente.
Das Geräusch. Es war das Geräusch. Der idiotische Zwillingseffekt.
Geht es genauer?
Martin, mein kleiner Bruder und ich haben im Sandkasten gespielt. Hinter dem Haus unseres Großvaters in Halle. Februar 1945. Ein kalter, sonniger Wintertag.
Plötzlich ist Brummen in der Luft. Ein gleichmäßiges Brummen. Es schwillt an, kommt näher. Sämtliche Fensterscheiben beginnen zu vibrieren. Da dann auch die Regenröhren aus Zinkblech. Sie scheppern in den Halterring. Am Ende vibriert sogar der eigene Schädelknochen.
Flugzeuge erscheinen am Himmel. 20, 30 Maschinen nebeneinander. Lauter schwarze Kreuze.
Gleich hinter der ersten Reihe eine zweite. Dann die dritte. Danach ein Zwischenraum. Und die nächste Dreierformation.
Ein Himmel voller Flugzeuge. Die Erwachsenen stürzen aus dem Haus, starren nach oben. Das ständige Dröhnen presst die Luft zusammen. Sie wirkt wie feste Materie, wie Glas, sodass man sich nicht bewegen kann.
Auch die Flak auf dem kleinen Galgenberg hält still. Jede der Maschinen müsste nur eine Bombe ausklicken. Und die Stadt, zumindest das Stadtviertel, gäbe es nicht mehr.
Fliegt weiter. Fliegt bitte weiter. Lasst uns in Ruhe.
An diesem Tag hatten sie ein anderes Ziel. Das Geschwader war unterwegs nach Dresden. Die zweite von vier Wellen am helllichten Tag. Was in der Nacht davor geschehen war, ahnte keiner der Anwesenden. Die erste Welle hatte Dresden aus anderer Richtung erreicht.
So ist das eben. Zufall, der blinde, idiotische Zufall. Wir da unten sind Dreck.
Und über dem Mittelmeer?
Von einer Sekunde auf die andere wusste er, nie wieder kannst du in ein Flugzeug steigen. Das Geräusch, das ununterbrochene Brummen.
Es zersägt mir das Hirn.
Wer ständig mit dem Schlimmsten rechnet. Wie kann der es wagen, in 10.000 Meter Höhe über dem Meer zu hängen? Ohne Stütze, ohne irgendeinen Halt.
Schon für die Reise von Tunesien zurück haben sie eine Fähre benutzt. Raum 11.
Umzug? In eine größere Wohnung, die man nicht mehr mit anderen teilen muss?
Ich rede ungern darüber.
Weil es immer noch mit dem Krieg zusammenhängt?
Eher mit der Zeit danach. Die Jahre in Halle waren vorbei. Wir lebten in Bremen.
Die Familie gehörte wieder zusammen?
Zusammen? Ist nicht das richtige Wort. Damals ging es vielen so. Die meisten Paare hatten jahrelang getrennt gelebt. Zu Hause war ganz was anderes passiert als an der Front. Jeder war übervoll mit Erlebnissen, mit eigenen Erlebnissen. Für fremde Erlebnisse blieb daneben kein Platz. Man schaffte es nicht, darüber zu sprechen. Man hörte sich nicht zu.
Sein Vater,
der war Sanitätsgefreiter. Die vielen Verstümmelten, Sterbenden, Leichen jeden Tag. Zu seinen Aufgaben gehörte es, amputierte Arme und Beine zu verbrennen. Wie kann man sich da für Fliegeralarme interessieren, für Flucht über die Ostsee? Frau und Kinder hatten überlebt, das musste reichen.
Aber die Mutter?
Die wollte ihn zum Zuhören zwingen. Nimm das endlich zur Kenntnis. Alle fünf habe ich durchgebracht und du warst nicht da.
Sie hat ihn angegriffen. Mit Fäusten. Beide Handrücken hatte sie ihm zerkratzt.
Er hat sich kaum gewehrt. Wahrscheinlich fühlte er, sie hat recht. Alle hatten zu viel erlebt. Viel zu viel. Unmöglich, damit fertig zu werden.
Die Kinder mittendrin?
Kinder müssen akzeptieren, was um sie herum passiert. Eine andere Chance haben sie nicht.
Aber sie merken es sich?
Ich habe nicht mal geahnt, dass es mich verfolgen wird. Durch das ganze Leben.
Wie lange ist das so gegangen?
Jahrelang. Mehrmals im Monat. Dann kam es zu dem Vorfall mit dem Bild.
Raum 12?
Der kolorierte Holzdruck, der im Wohnzimmer in Bremen hing. Der Künstler hieß Schulz-Wahlbaum, eine regionale Berühmtheit. Die Mutter hatte ihn bei einer Auktion kennengelernt. Er lud sie in sein Atelier ein. Nach dem dritten oder vierten Besuch kam sie mit dem Papierbogen nach Hause.
Der Vater hatte was dagegen?
Er kochte vor Eifersucht. In einem Wutanfall hat er das Bild verbrannt.
Ein harmloses Stück Papier.
Für sie war es mehr, sehr viel mehr. Für sie war es ein Stück wiedererkämpftes Glück. Das musste sie verteidigen, wie eine Löwin ihr Junges.
Das heißt, sie und der Künstler...
Was ihr immer denkt. Es war nichts zwischen den beiden, überhaupt nichts. Sie mochte das Bild und Schluss. Davor hatten wir alles verloren. Wir besaßen buchstäblich nichts. Das Bild war der erste Gegenstand, der nicht unbedingt gebraucht wurde, wie ein Kochtopf oder Besen.
Und?
Am nächsten Tag war die Mutter verschwunden. Erst gegen Abend kam sie zurück. Mit einem neuen kolorierten Druck, sogar das gleiche Motiv. Der Vater musste den Papierbogen an die Wand nageln.
Raum 13.
Ja. Dringend was. Als heute Morgen die Glocken von Wien zum Frühgottesdienst riefen, eröffnete sowjetische Artillerie das Feuer auf Budapest. Der letzte Akt des größten und erschütterndsten Volksaufstandes unseres Jahrhunderts hatte begonnen. Inzwischen sind alle Nachrichtenverbindungen mit der ungarischen Hauptstadt abgerissen. Lediglich über die Funkstation.
Wenn ich es richtig erinnere, hatte ich das Abitur gerade hinter mir. Seit wenigen Monaten besuchte ich die Universität.
Nur während der Semesterferien war er zu Hause, im Elternhaus in Bremen.
Er schlief alleine im Jungszimmer. Die beiden Brüder scheinen unterwegs gewesen zu sein. Michael, der Ältere, hatte seine kaufmännische Lehre abgeschlossen und arbeitete bei einer Firma in Düsseldorf. Martin, der Jüngere, war auf Klassenfahrt im Schullandheim.
Sowjetische Panzer haben heute alle strategischen Punkte der ungarischen Hauptstadt besetzt.
Die Radionachrichten am Abend davor hatten über Ungarn berichtet.
Dass in den Straßen noch gekämpft wird.
Studentendemonstrationen im Zentrum von Budapest. Große Teile der Bevölkerung schlossen sich an. Man sprach von einem Volksaufstand.
Es wurde geschossen?
Die sowjetische Besatzungsmacht griff sofort ein, unterstützt durch von außen einmarschierende Truppen.
Und dieses Geräusch, dieses Rasseln?
Das war früh morgens zu hören. Die Dämmerung hatte eben eingesetzt. Plötzlich brüllte die Luft.
Er ist ans Fenster gestürzt.
Wir wohnten damals an einer belebten Bundesstraße. Komischerweise war sie leer. Vollkommen leer. Urplötzlich stand meine Mutter hinter mir. Das Elternschlafzimmer lag an der Rückseite. Der Lärm hat sie trotzdem geweckt. An der Art, wie sie sich an mich klammerte, habe ich gespürt, es ging ihr schlechter als mir.
Sie hat gezittert?
Nein. Sie war steif. Wie aus Stein.
Und dann?
Dann sind sie gekommen. Einer nach dem anderen. Erst jetzt habe ich gemerkt, die Straße unten war abgesperrt. Zivile Fahrzeuge mussten sich Umwege suchen. Sämtliche Frontscheinwerfer waren aufgeblendet.
Wovon redest du?
Von den Panzern. 30 oder 40. In meiner Erinnerung sind es 100, aber das ist übertrieben. Die Geschützrohre waren nach vorne gerichtet. Jeder hätte den Vordermann abschießen können.
Hast du Menschen gesehen?
Die Turmklappen waren geöffnet. Darin stand je ein Soldat in Tarnuniform. Einige hielten rote Signalflaggen in der Hand. Aber es gab nichts zu signalisieren. Man fuhr geradeaus.
Du dachtest, es ist Krieg?
Im Laufe der Vormittagsstunden begann die Flucht vor den vorrückenden Panzerschiffen.
Plötzlich habe ich gemerkt, dass meine Mutter weint.
Als wir am ungarischen Schlachtbaum standen, kamen sie uns entgegen. Flüchtlinge auf Lastwagen und Treckern.
Jetzt fangen sie schon wieder an.
Personenautos auf hölzernen Pferdewagen.
Nichts haben sie gelernt. Nochmal, das war zu viel für sie. Ihr fehlte die Kraft dafür.
Und du? Was war mit dir?
Ich war froh, dass ich mich um sie kümmern musste. Ich glaube, ich habe über ihre Angst gelächelt.
Frauen und Kinder mit ihren Bündeln und Päckchen auf einem Lastwagen zusammengepfercht.
Obwohl...
Diese Mutter, die ihren Kinderwagen über eine schneeverdreckte Landstraße schiebt. Dieser alte Mann, der als einzige Habseligkeit ein Fotostativ gerettet hat. So zogen sie bis zum rot-weiß-roten Schlachtbaum, wo sie österreichische Gebirgsjägerposten und die Schwestern des Roten Kreuzes in Empfang nahmen. Hier der Bericht aus dem Gasthof in Klingenbach.
In einem Gasthof hier in Klingenbach ist eine improvisierte Auffangstelle eingerichtet worden. Auch Sie sind heute geflüchtet von Ödenburg.
Ja, das sind wir zu Fuß, natürlich. Ja. Aber es sind dann gekommen ungarische Lastwagen. Die haben uns aufgenommen. Und diese Österreicher, wo wir nicht genug unseren Dank, ich weiß nicht, ich kann mich überhaupt nicht ausdrücken, bitte, was wir für Österreich, für Deutschland, für alle die Länder, nicht wahr, fühlen.
Später am Tag haben wir erfahren, es handelte sich um ein Manöver. Mit Ungarn hatte das Ganze nichts zu tun. Man hätte die Bevölkerung besser informieren sollen.
Warum erzählst du es hier?
So komisch es klingt. Die Angst meiner Mutter hat mir geholfen. Ich konnte denken, auf dich kommt es nicht an. Sie ist es, die Schutz braucht.
Ich verstehe überhaupt nichts mehr.
Das ist nach dem Tod seiner Mutter passiert. Er hat das Büro des Chefarztes gestürmt, um den Mann anzugreifen. 24 Stunden vorher war sie eingeliefert worden. Halbseitig gelähmt, nach einer Serie von Hirninfarkten. Weil kein Zimmer frei war, wurde das Bett auf dem Flur geparkt.
Ja, stimmt. Meine Mutter ist auf dem Klinikflur gestorben. Die Nachricht hat mich auf einer Dienstreise erreicht. Keine Chance, es rechtzeitig zu schaffen. Die Geschwister waren über den unwürdigen Tod genauso empört wie ich.
Wie hat der Arzt reagiert?
Ich habe ihm von einer Frau erzählt, die urplötzlich aufspringen konnte. An einer Geburtstagstafel oder Weihnachten, wenn alle um den Esstisch saßen. Aus heiterem Himmel machte sie einen Kopfstand, sodass ihr die Kleider über das Gesicht rutschten. Seht es euch an, ich habe immer noch schöne Beine, die schönsten Beine der Welt. Nie durfte ich das ausnutzen. Für sie ist der Krieg weitergegangen. Immer weiter.
Als der Arzt kapierte, wie es zusammenhing, hat er ein seltsames Angebot gemacht.
Wenn Sie wollen, überfallen Sie mich nochmal. Aber ich warne Sie. Jetzt weiß ich, was Sie vorhaben.
Una volta all'anno.
Raum 14.
I rumori del mondo si ritrovano in quei luoghi. Dove le grida non furono?
Ganz zufällig ist er da reingeraten, mit mehreren Freunden.
Dove le grida?
Ein Weinfest.
Non furono d'aiuto.
Hoch oben in den Abruzzen. Schon mittags, gleich nach der Ankunft, haben sie gemerkt, hier wird was vorbereitet.
Piazza della Repubblica, so heißt in vielen italienischen Orten der zentral gelegene Platz. Neben dem Brunnen war eine Bronzetafel angebracht. An dieser Stelle haben deutsche Wehrmachtssoldaten am 18. April 1944 7 Zivilisten ermordet. Darunter die Namen und Daten der Toten. 5 Frauen, 2 Jugendliche.
Trotzdem seid ihr geblieben?
Nicht trotzdem, wegen.
Abends schien niemand auf die Gedenktafel Rücksicht zu nehmen. Lange Tische waren aufgebaut, es wurde gegessen, getrunken, getanzt, gelacht.
Wir mittendrin.
Plötzlich Stille. Alle sahen zum Brunnen rüber. Dort stand ein Greis. Schwarzer Anzug, altmodische Krawatte. Der frühere Lehrer, hat jemand geflüstert.
Jahr für Jahr wird das Weinfest unterbrochen, damit er sein neuestes Gedicht vortragen kann.
Er ist Zeuge des Massakers. Damals war er gerade mal 12.
Una volta all'anno.
Einmal im Jahr
i rumori del mondo
versammeln die Geräusche der Welt
si ritrovano
sich an den Orten,
in quei luoghi,
wo Schreie nicht geholfen haben.
Dove le grida non furono d'aiuto. Muti ascoltano tesi.
Stumm hören sie
le voci dei fratelli trucidati.
Den geschundenen Geschwistern zu.
Dann ging das Fest weiter. Niemand hat sich daran gestört, dass wir Deutsche waren.
Raum 15. Der zusammengeknüllte und verbrannte Farbdruck. Auch dazu gibt es ein Zwillingsgeräusch.
Das dreistöckige Gebäude gegenüber dem Dante-Denkmal in Ravenna. An der Stelle hat früher das Sterbehaus des Dichters gestanden.
Im Untergeschoss gibt es einen Saal, in dem Zeitungen ausliegen. Tages- und Wochenpresse aus vielen Ländern. Sogar aus Fernost und Südamerika.
Nicht bloß die aktuelle Ausgabe, die Stapel reichen mindestens einen Monat zurück.
Es herrscht striktes Redeverbot im Raum. Die Besucher sollen lesen.
Das Umblättern der Seiten. Das Falten. Das Glattstreichen, das ungeduldige Schütteln oder Schlagen, wenn ein Blatt nicht gleich gehorcht. Es hört sich an wie das Rascheln der Zeit.
Was ist das eigentlich, ein Geräusch? Eine Art Musik?
Eine Art Sprache?
Wieder noch. Geräusche sind etwas Drittes, das getrennt von uns existiert. Wir können die Geräusche hören, manchmal erzeugen wir sie, aber meistens sind sie unter sich, sie leben ihr eigenes Leben. Warum sie gerade so und nicht anders klingen, was sie bedeuten und was sie uns sagen wollen, das bestimmen die Geräusche selber.
Einen ganzen Nachmittag lang hat er dort gesessen.
Ich muss rein.
Hat er zu dem Museumswärter gesagt?
Noch einmal muss ich rein.
Nun ist es passiert. Wir sind drin gewesen. Damit ist es genug.
Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche von Christoph Bungert. Die Rollen und ihre Darsteller: Ich, Wolf-Dietrich Sprenger. Frau, Christiane Motter. Mann, Oliver Urbanski. Komposition, Kontrabass und Geräusche: Stefan Scheib. Perkussion: Dirk Rotbrust. Technische Realisation: Manfred Jungmann, Stefan Scheib und Katharina Bieler. Regieassistenz: Sandra Suttmöller. Regie: Katharina Bieler. Produktion: Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk und den Mitteldeutschen Rundfunk 2018. Dramaturgie: Annette Kürmeier.